Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken. Mit 42 Toren in 98 Länderspielen ist Michael Ballack der bislang torgefährlichste Mittelfeldspieler in der Historie des Deutschen Fußballbundes, der deutschen Fußballnationalmannschaft. 2004 bis 2010 war er der Mannschaftskapitän. Ballack war deutscher Meister und DFB-Pokalsieger. Aber für all das aufgezählt ist er gar nicht wirklich bekannt geworden. Er ist bekannt geworden dafür, dass er in den großen Finalspielen immer gescheitert ist. Ballack stand mit zwei unterschiedlichen Teams im Champions League-Finale. Er stand im EM-Finale, er stand im WM-Finale und hat alle diese Spiele eben verloren. War er nun ein schlechter Mannschaftskapitän? War er nur ein durchschnittlicher Fußballer, weil er den Gipfel immer knapp verpasst hat? Klaus Toppmöller, eine Trainerlegende von Bayer Leverkusen, sagte einmal über Michael Ballack: Er war ein absoluter Leader. Ballack hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das war phänomenal. Er war sich nie zu schade, auch ganz hinten auszuhelfen. Ballack spielte in diesem Jahr die Saison seines Lebens. In den letzten Wochen haben wir uns ja mit David beschäftigt. David, dem unscheinbaren Hirtenjungen, dem gesalbten, aber noch nicht eingesetzten König, dem tapferen Kämpfer, dem cleveren Anführer, dem begnadeten Musiker, dem treuen Freund, dem weise regierenden König, aber auch dem gefallenen Ehebrecher, dem Mörder, dem innerlich gebrochenen Mann und da wieder auch dem leidenschaftlichen Beter. Aber für all das Aufgezählte ist David nicht wirklich bekannt geworden, obwohl die positiven und negativen Momente ja Teil seiner Geschichte sind. Ich möchte Paulus zitieren in der Apostelgeschichte 13, ihr könnt das gerne mitlesen. Da sagt Paulus: Saul regierte 40 Jahre lang. Dann setzte Gott ihn wieder ab und machte David zu ihrem König. Von ihm hat Gott bezeugt: Ich habe David ausgewählt, den Sohn des Isai. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Er wird in allem so handeln, wie ich es will. Paulus zitiert hier eine Stelle aus 1. Samuel 13. Elke hat uns letzte Woche eindrücklich in den Tiefpunkt von Davids Lebensgeschichte mit hineingenommen. Ehebrecher. Und als König gibt er einen Mord in Auftrag. Mit dem im Hinterkopf und auch mit dem Bild vom Claudius vom ersten Sonntag der Serie möchte ich nochmal dieses Bild von der Schlaufe bringen. David, gesalbter König, dieser Öltropfen, aber eben noch nicht eingesetzter König. Er sitzt noch nicht auf dem Thron. Und David macht eben so eine Schlaufe im Leben. Und es gab die Momente, wo er so ganz abdriftet und dann kommt er wieder auf den Weg. Es sind in dieser Schlaufe, da sind Fehlentscheidungen, eben diese Umwege. Er erkennt Sachen immer wieder selber. Es ist aber auch Gottes Gnade, wo ihn hilft, auf diesem Schlaufenweg zu bleiben. Und ich würde jetzt das Bild vom Claudius erweitern. Und jetzt ist ja David König. Und jetzt macht er die nächste Schlaufe. Auch hier hat er unterschiedliche Ausrutscher. Er zeigt doch irgendwie eine Art von resilienten Glauben. Er bleibt auf dieser Schlaufe drauf. Aber meine Frage ist, ja, wo geht denn dann diese Schlaufe hin? Weil König ist er ja jetzt. Lassen wir das mal offen und kommen dann später nochmal dazu. Was interessant ist, dass wir von David wissen, dass er noch so ein Ziel hatte. Ich würde es auch gern mit einem Traum beschreiben. Etwas, was er noch erreichen wollte. Und da möchte ich euch mal den Ball zuspielen. Habt ihr eigentlich noch Träume? So Lebensträume, so Sachen, die ihr erreichen wollt, die ihr gerne in Realität sehen möchtet? Dreht euch doch mal zu einem Sitznachbarn, Sitznachbarin ganz spontan und tauscht mal Träume aus. Und ganz wichtig, es müssen nicht nur fromme Träume sein. Ihr dürft sagen, ihr wollt noch nach Island reisen und ihr wollt in New York mal den Marathon laufen. Tauscht mal Träume aus. Still need to go to Island. Also, ich merke die Liste von Träumen ist hier und da noch sehr groß. Ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst nochmal weiter über die Träume reden. Ich glaube, das ist ganz Spannendes und verrät ja auch immer was über die Person. David, der teilt seinen Traum mit dem Propheten Nathan. Also nicht der Nathan, der in der Stammi angestellt ist, sondern ein anderer Nathan. Er sagt im 2. Samuel 7 folgendes: Nathan, schau her. Ich sitze in einem Palast aus Zedernholz, aber die Lade Gottes steht unter einer Zeltplane. Der Traum von David war, Gott einen Tempel zu bauen. Nicht im Zelt soll Gott wohnen, sondern in einem Haus, in einem Palast, in einem Tempel. Wenn David hier von der Lade redet, dann ist es die Bundeslade. Wir sehen da eine Nachbildung in 3D. Es ist eine an Stangen tragbare Truhe aus Holz mit goldener Deckplatte, die für die Gegenwart Gottes bei seinem Volk steht. Die taucht immer wieder auf im Alten Testament. Und nach 2. Mose 25, 16 sind auch dort die 10 Gebote drin aufbewahrt. Und David erzählt dem Nathan so diesen Traum. Und wie reagiert Nathan darauf? Ich habe es in meinen eigenen Worten mal etwas überspitzt gesagt. David, das ist eine wunderbare Idee. Nach der letzten Schlaufe in deinem Leben wäre dies doch eine feine Sache, dann geraten die anderen Dinge, die du angestellt hast, ins Hintertreffen, der Ehebruch und Mord, und man erinnert sich daran, dass du den Tempel gebaut hast. Was passiert in der darauffolgenden Nacht? Gott begegnet Nathan und gibt ihm folgende Nachricht für David durch. Nicht du sollst mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne. Der Herr verkündet dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Ich lese nochmal vor. Nicht du, David, sollst mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne. Der Herr verkündet dir, David, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Mit anderen Worten, David, du wirst mir den Tempel nicht bauen. Punkt. Aber ich werde dein Leben und deine Nachkommen segnen. Ich zitiere nochmal Paulus aus der Apostelgeschichte 13, der nächste Vers unten dran, Vers 23. Nun hat Gott einen Nachkommen Davids als Retter zu Israel gesandt. Genau wie er es versprochen hat. Dieser Retter ist Jesus. Also anstatt einem Tempel redet Gott hier zwischen den Zeilen von einer Krippe. Das werden wir ab nächste Woche vertieft anschauen. Was passiert hier? Gott lässt diesen Traum zerplatzen von David. Und genau an dieser Stelle entscheidet sich dann, ob das Herz von David wirklich nach Gottes Herzen schlägt. Wie ist es seine Reaktion, wenn ein Nein von Gott kommt und eben nicht nur Erfolge, die sich gut anfühlen, sondern mal so ein krasses Nö, nein, du nicht? Wie reagiert David hier? Und das ist entscheidend. Wir lesen es in 2. Samuel 7, Vers 18. David setzte sich vor ihm auf den Boden und betete. David setzte sich vor ihn auf den Boden und betete. Jetzt müssen wir in dem Bild drin sein. David, er setzt sich vor die Bundeslade und betet. Der eingesetzte König, der sonst auf dem Thron sitzt, er setzt sich auf den Boden und redet mit Gott. An der Stelle eine kleine lustige Geschichte. Ich durfte letzte Woche Leitern und Leiterinnen von christlichen Kirchen in der Region, die Stammi und wie wir so ticken und was wir machen, vorstellen. Und ich habe die Gruppe auch hier oben durchgeführt und dann standen wir vor der Bühne und dann fragt einer: Toffi, wo sitzt du denn während dem Gottesdienst? Und ich war irgendwie ein bisschen perplex von der Frage. Und dann doppelt jemand anderes nach: Ach, da vorne ist ja dein Stuhl. Ich musste das Schmunzeln verneinen, habe gesagt, oh, wenn ich predige, sitze ich da oder sonst irgendwo. Wo sitzt David? Er sitzt auf dem Boden. Und vor 2 Wochen habe ich ja über dieses Sela gesprochen. Und wenn du das Bild nicht ganz verstehst, lade ich dich ein, die Predigt nochmal zu schauen. Aber David sitzt auf dem Boden und jetzt steht hier leider kein Sela. Aber ich bin überzeugt, David holt sein KitKat raus. Have a break, have a Sela. Und er fängt dann an diesem KitKat zu schlummern. Ich mache es jetzt nicht, weil ich genau weiß, dann ist meine Stimme trocken. Aber er sitzt da. Und er geht in ein ganz praktisches Sela hinein. Was macht David hier? Er stoppt. David stoppt sich selbst. Er setzt sich hin, er setzt sich auf den Boden. Wir haben ja diesen physischen Moment, der König auf dem Boden. Und dann hält David inne. Er horcht in sich hinein. Was sind meine Gefühle, meine Ambitionen? Und dann sagt er in Vers 18, wer bin ich schon, Herr, mein Gott? Wer bin ich? In anderen Worten, nicht was will ich erreichen, sondern wer bin ich vor dir? Wer bist du für mich? Er wählt hier erkennen, diesen Prozess von erkennen, anstatt einfach reagieren und machen. Man könnte auch sagen, er wählt Demut anstatt Anspruch. Anspruch, wo er als König vielleicht hätte. Und dann kommt dieses Loslassen. Als König mit aller Macht lässt er diesen eigenen Traum, diese Pläne los. Und im Gebet zeigt sich hier, dass David nicht rebelliert, er hadert nicht, er lässt los. Wir lesen das in Vers 21 in diesem Gebet, da sagt David: All diese großen Dinge hast du getan, wie du es gesagt hast und im Herzen beschlossen hat. David akzeptiert die Pläne Gottes über seinen eigenen Traum. Und am Ende haben wir dann dieses A für Ankern. David ankert sich in der Größe Gottes. Vers 22. So groß bist du, Herr, mein Gott. Keiner reicht an dich heran. Es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir selbst gehört haben. Und David, der ist rumgekommen, er hat vieles gehört, aber da gibt es keinen wie den Herrn, meinen Gott. Jetzt ist die Frage, ist David dann für den Rest seines Lebens einfach hier am KitKat-Essen gewesen, auf dem Boden vor dem Thron? Weil letztendlich hat ja wieder hier so eine Schlaufe angefangen. Und er hätte ja an diesem Moment wieder aus der Kurve fliegen können. Bitterkeit, Trotzreaktion oder ähnliches. Er hätte ja sagen können, so wie folgendes: Wenn ich den Tempel nicht bauen darf, dann mache ich halt nichts mehr. Ich bin ja jetzt König. Der Traum, der Plan, okay. Aber was macht David? Er geht eigentlich genau ins Gegenteil. Und hier zeigt er für mich sehr schön seine emotionale Reife, seine Treue und eben auch die Resilienz, wovon wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Ihr könnt gerne mitlesen, 1. Chroniken 29, da heißt es: Mit all meinen Kräften habe ich, David, für das Haus meines Gottes, für den Tempel, Material beschafft. Gold für die goldenen Teile, Silber für die silbernen, Bronze für die bronzenen, Eisen für die eisernen und Holz für die hölzernen Teile. Außerdem Karneolsteine, irgendwas Schönes, Ziersteine, Schmucksteine, Mosaiksteine, alle möglichen Edelsteine und jede Menge Marmor. Und ich habe Freude am Haus meines Gottes. Deshalb will ich aus meinem persönlichen Besitz Gold und Silber für das Haus meines Gottes geben. Das geht weit über das hinaus, was ich für das heilige Haus schon beschafft habe. Punkt, Punkt, Punkt. Und im Anschluss, wenn wir das lesen, finden wir noch David, der ein Fundraising beim Volk macht, dass dieses Haus so richtig prachtvoll wird. David investiert hier trotzdem, auch wenn er das Ergebnis nicht selbst sehen wird und sein eigener Traum zerplatzt ist. Und das ist dann ein Herz nach Gottes Herzen. Das ist diese Treue bis zum Ende. Das ist diese Resilienz. Der amerikanische Pastor John Mark Comer umschreibt diese Art von Nachfolge in seinen Büchern folgendermaßen: Jesus nachzufolgen ist ein langer Gehorsam in dieselbe Richtung. Es ist kein Sprint, sondern eine langsame Reise, um ihm ähnlicher zu werden. Es ist diese langsame Reise, aber stetig in dieselbe Richtung, auch wenn es hier und da mal eine Schlaufe gibt, wenn es Kurven gibt, die gefährlich sind. Was bedeutet das? Dass auf diesem Weg werden wir Stück für Stück geformt. Jeder Moment formt das. Im Alltag könnte es sein, ich bete weiter, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Ich vertraue weiter, auch wenn ich das Gefühl habe, alle Gebete bleiben unerfüllt. Ich gehe weiter mit Gott, auch wenn ein Traum zerplatzt. Und an der Stelle, vor einer Viertelstunde, habe ich WhatsApp bekommen von einem Missionar. Sie sollen irgendwann selber das erzählen, aber ich habe mich mega gefreut. Sie waren im Sturm, sie hatten ein Anliegen Und es ist schon mehrmals zerplatzt. Und jetzt haben sie mir gesagt, Toffi, es ist soweit. Mehr sage ich nicht, wer es zusammenbringen kann, kann es zusammenbringen. Aber es ist es doch, dieses Weitergehen, irgendwie im Gehorsam dranbleiben, auch wenn es schwer ist. Und es ist manchmal wirklich richtig schwer. Und es sind dann eben auch die Dinge und Situationen, wo wir Sachen verbocken. Und dann ist es ja auch bei uns, wie entscheide ich mich hier? Bitte ich um Vergebung, empfange ich Gnade und so weiter. Treue ist kein einmaliger Sieg. Sie ist die Summe vieler kleiner Entscheidungen, die unser Herz und unser Leben verändern. Und es ist dieses, ich bleibe trotz Enttäuschungen, ich bleibe dennoch an Gott dran. David, das sehen wir, der war ehrlich in dem, er klagt, er ringt, er singt. Und doch sehen wir das in Psalm 51 und Elke hat das letzte Woche auch schon zitiert. Da betet David, glaube ich, eines der entscheidendsten Gebete. Er sagt, erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, festen Geist. Gott treu zu bleiben, ist ein langer Gehorsam in dieselbe Richtung und eben auch speziell in diesen stürmischen Zeiten. Mit dem Ziel, bis zum Ende treu zu bleiben. Und wir möchten unsere Serie, und das hat der Vito schon angekündigt, mit ein paar Personen aus der Stammi, die ich anfragen durfte, quasi versuchen wir das zu landen. Das sind Menschen, die haben unterschiedliche Stürme überstanden oder sie sind länger in einem Sturm gewesen oder sie sind ganz aktuell in einem Sturm. Und an der Stelle verabschiede ich den Livestream. Schön, wart ihr dabei. Wir haben jetzt einfach einen Moment, der sehr persönlich wird und den werden wir nicht im Livestream übertragen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag.
Lebensstürme. Sie kommen ungefragt, sind plötzlich da. Mein Herz ist geplagt und es ist die Angst, die durch Kopf und Körper jagt. Lebensstürme. Bedrohlich toben sie in mein Leben hinein und geben meiner Seele den Anschein, als sei mein Leben nicht mehr dein. Lebensstürme. Sie lassen mich an Gott und seiner Liebe zweifeln. Ja, ich kann die Ereignisse nicht begreifen, kann sein Führen nicht verstehen und seine starke Hand nicht mehr sehen. Lebensstürme. Sie vernebeln meine Sicht und bringen alles aus dem Gleichgewicht. Manchmal versuche ich zu fliehen, falle oder stehe vor Angst unbeweglich da. Voller Verzweiflung rufe ich, Vater, bist du mir nicht mehr nah? Ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Alles scheint dunkel, ich sehe kein Licht. So kann ich nur noch flehen, Herr, halte mich fest bei dir, denn ohne deine Hilfe verzweifle ich hier. Es sind Erinnerungen an dein Wirken, die mich tragen und helfen, in der Gegenwart nicht zu verzagen. Herr, schenk Gnade, dass ich immer wieder nach deiner Wahrheit frage. Herr, schenk Gnade, dass ich nur fliehe zu deinem Wort, denn dort ist ein sicherer Ort. Du verhinderst nicht die Last, die Ereignisse auf meine Seele laden. Doch Vater, du willst die ganze Schwere meiner Not tragen. Hilf mir, alles in deine Hände zu legen und nach deinem Frieden im Sturm zu streben. Vater, ich will nur dich erheben über meinem ganzen Leben. Ja, dir will ich alle meine Ängste, Sorgen und Zweifel geben. In deiner Hand bin ich geborgen. Du wirst in jedem Sturm für mich sorgen.